Ihr aber, die ihr hört, euch sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die rechte Backe schlägt, dem halt auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder leihen Sündern, damit sie wieder das Gleiche empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas wiederzuerhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Das ist Dynamit, oder? Das ist ganz schön stark. Das ist so ein Teil aus der Feldrede, ja? Lauter solche Aussagen, wo man denkt, boah, das muss ich erstmal sich setzen lassen. Und mittendrin diese Jahreslosung des Jahres 2021, die gefühlt für diesen ganzen Abschnitt so die Drehscheibe bildet. Seid barmherzig. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und bei Matthäus gibt es einen ganz ähnlichen Abschnitt in der Bergpredigt. Und er setzt dann einfach dran, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. An derselben Stelle. Ich dachte so, wow, das macht mal den Anspruch dieses Verses klar. So ein ganz unverschämtes, seid vollkommen, wie auch euer Vater vollkommen ist. Oder seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Okay, wir versuchen uns mal ein bisschen ranzuarbeiten, ja? Also, dass wir uns gegenseitig vergeben sollen, das können wir ja noch verstehen, würde ich sagen. Das leuchtet uns auch ein. So aus den Situationen raus und aus unserem Alltag raus. Und dass wir merken, hey, wenn wir es schaffen, Wut und Ärger beiseite zu schieben, die in Konflikten entstehen können, wenn wir die Kränkungen außen vor lassen, wenn wir es schaffen, uns zu vergeben, da kann was weitergehen. Und da, wo das nicht gelingt, da wächst Misstrauen. Da zerbricht ein gemeinsames Wir. Da bleibt sich dann oft irgendwann nur noch aus dem Weg zu gehen. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, wenn man sagt, ich weiß nicht, da ist gerade irgendwas. Ich gehe dem lieber aus dem Weg. Unser Zusammenleben braucht Vergebung. Und auch wenn Jesus hier sagt, verdammt euch nicht, dann ist das verständlich. Jesus ist Realist. Überlegt mal, mit wem der zu tun hat. Der führt eine Menge Gespräche am Rande der Gesellschaft, würden wir sagen. Zöllner, Prostituierte, Hirten, Tagelöhner, Frauen. Also damals auf jeden Fall, ja? Kinder. Wir spielen in dem Bereich, wo man sagt, also juristisch voll und ernst zu nehmen, sind die ja wohl nicht. Oder moralisch voll und ernst zu nehmen, sind die ja nicht, je nachdem welche Gruppe, ja? Also moralisch korrekt und besser ist es einfach, um den einen oder anderen einen Bogen zu machen. Oder er gehört in die Klasse Menschen, mit denen ich mich nicht in erster Linie abgeben muss. Und die Feldrede ist voller Dynamit an dieser Stelle. Weil sie nicht in einen Gemeindekontext reingesprochen wird. Nicht in eine homogene Gesellschaftsschicht, wo man sagen kann, ja, mit den Leuten kriege ich das hin. Stellt euch mal die Zuschauer vor an dieser Stelle. Da steht vielleicht der Zöllner dabei. Und daneben vielleicht ein Priester oder ein Pharisäer. Es gibt Menschen, mit denen kommen wir nicht so einfach klar. Und die fallen uns vielleicht noch nicht mal auf, weil die vielleicht noch nicht mal hier sind. Verdammt nicht, sagt Jesus hier. Und ein paar Kapitel später folgt eine Geschichte, wo deutlich wird, wie das zum Beispiel aussehen kann. Da kommen Jesus und seine Jünger in ein Dorf in Samarien und da wollen sie übernachten. Und die Samaritaner weisen sie ab. Das ist die Realität, die Jesus entgegenschlägt. Und die Jünger sind ganz schnell an dem Punkt, wo sie auch urteilen. Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Ja, und manche Handschriften ergänzen hier, wie Elia es auch tun würde. Ja, also da sieht man sich gleich in den Fußstapfen des großen Propheten. Und wir sehen hier eine klare Tradition. Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Wir grenzen uns ab. Und die müssen den Zorn Gottes doch zu spüren bekommen. Wir müssen doch zeigen, wo wir stehen. Richtig oder falsch. Und die einzigen, die in dieser Geschichte den Zorn Gottes zu spüren bekommen, sind die Jünger. Von Jesus direkt. Und er wandte sich um und schalt sie. Da gibt es kein Strafwunder an dieser Stelle. Keine Vergeltung, keine Genugtuung, sondern Barmherzigkeit. Und dann gehen sie einfach weiter und sie lassen das Dorf hinter sich. Kein Urteil, kein Groll, aber eine verpasste Chance. Seid barmherzig. Hier steht nicht, habt Mitleid. Steht hier nicht. Und ich habe mir überlegt, warum eigentlich nicht? Warum sagt Jesus nicht, seid mitleidig? Das kann er doch ganz gut. Was grenzt diese beiden Begriffe für ihn voneinander ab, dass er an dieser Stelle das Wort Barmherzigkeit gebraucht? Gott zeigt doch eine ganze Menge Mitleiden mit seinen Geschöpfen. Wenn es heißt, es jammerte ihn. Oder wenn Jesus weint, weil Lazarus gestorben ist. Und ich merke, Leid geht Gott an. Unmittelbar. Und Mitleid hat immer eine Nähe zur Barmherzigkeit. Aber ich glaube, die beiden Begriffe gehen nicht voll ineinander auf. Mitleid ist das, wenn mich das Leid meines Gegenübers unmittelbar emotional einholt. Vielleicht kennt ihr es so aus so einer kleinen Alltagsentscheidung. Geb ich dem Bettler jetzt was? Bringt das was oder nicht? Ich stand neulich mal wieder vor der Frage, ja. Wir haben, also, deshalb sage ich, ist das so eine Alltagssituation. Ihr habt das bestimmt auch schon 100 Mal erlebt. Und ich dachte, doch, ich will dir dein Leid glauben. Gerade. Doch, ich will dir glauben, dass du es brauchst. Und ich habe ihm 5 Euro gegeben. Und ich habe mir im Geist noch selbst auf die Schulter geklopft und habe gedacht, das hast du jetzt gut gemacht. Hast Mitleid gezeigt. Hast es dich angehen lassen. Hast dich nicht abgewendet, innerlich. Und wisst ihr, wie er reagiert hat? Er hat mich angeschaut und hat gesagt, nein, ich brauche mehr, gib mir 10. Und da bin ich ein bisschen sauer geworden. Und ich habe gesagt, nein, ich gebe dir keine 10. Das ist genug. Und er hat sofort eingelenkt und hat gesagt, okay, entschuldige. Danke. Ja, und im Nachhinein habe ich mich noch ganz schön über seine Dreistheit geärgert. Und als ich damit fertig war, habe ich mich über mich geärgert. Und mir kam seine Berechtigung dieser Forderung hin oder her. Er hat mir in diesem Moment einen Spiegel vorgehalten. Wie weit meine Barmherzigkeit an dieser Ecke wirklich ging. Ich habe nicht sehr weit nach ihm gefragt. Ich bin auch nicht auf sein Leben eingestiegen. Ich habe mir ein Stückchen von seiner Geschichte erzählen lassen, so ein Häppchen. Und dann habe ich ihm einen Krümel hingeworfen, wenn wir ehrlich sind. Von dem, was mir gehört. Was mir gehört. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Die Drehscheibe des ganzen Abschnittes. Messen, geben, urteilen, verurteilen. Und in der Mitte gipfelt das Ganze immer wieder in dieser Forderung, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Habt ihr euch schon gute Vorsätze fürs Jahr 2021 überlegt? Ich finde, die Frage ist etwas aus der Mode gekommen, oder? Mich hat dieses Jahr noch keiner gefragt. Früher bin ich jedes Jahr gefragt worden, was ich mir vorgenommen habe. Fitness dazu, stimmt. Was will man da machen, gell? Wird es ein bisschen dünn. Müssen wir geistige Klimmzüge machen, wenn Fitness zu hat. Ich finde es total stark, dass dieser Vers die Jahreslosung für 2021 ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und für mich klingt es als allererstes nach so einer göttlichen Challenge, nach so einer Herausforderung von Jesus. Frei nach dem Motto, ey, also wenn ich das schaffe, dann schaffst du das ja wohl auch. Und im Kleingedruckten drumherum, da stehen dann so ein paar Vorschläge, wo ich anfangen könnte. Und nachdem ich diese Headline, diese Überschrift gelesen habe, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und ich mir gedacht habe, ja, ja, lese ich das drumherum und denke mir, oh nein, nein, so leicht wird die Sache nicht. Jesus fühlt dieses schwer fassbare Gerippe, dieses Powerwort des Barmherzigkeit mit Fleisch. Und spätestens da, wo sich dieses Gerippe füllt, spüre ich, da wird es schwierig. Verleihen an den, wo es nicht wiederkommt. Ich weiß nicht, wie das in eurer Welt heißt, aber in meiner Welt heißt es normalerweise verschenken. Unter einem anderen Begriff in dem Fall, ja? Und ich will normalerweise entscheiden können, wem ich was schenke und wem nicht. Und ich weiß, die größten Geschenke sind manchmal die, die von der Dauerleihgabe zum Geschenk werden. So frei nach dem Motto, jetzt habe ich es auch schon abgeschrieben, jetzt kannst du es auch behalten. Aber diese Art von Geschenken, die ihr vielleicht auch kennt, die hinterlässt bei mir immer so ein bisschen dieses Bauchgefühl, ist okay so, aber wir hätten es auch von vornherein so nennen können. Jesus nennt es hier aber verleihen und geht damit genau auf diese Spannung ein. Das steht mir und meinem Besitz so ein bisschen auf die Füße. Und ich bin auch relativ sparsam, ich bin ja auch Schwabe. Verleihen, ohne dass es zurückkommt. Dinge ohne Dank tun, ohne einen Dank zu erwarten. Ein Dank, das sagt, hey, ich habe deine Bemühungen für mich gesehen. Für mich ist es ein starker Motivator. Das könnte übrigens an dieser Stelle trotzdem auch die kehrseitige Moral aus der Geschichte sein. Ich wünsche mir, dass wir uns in unserer Gemeinde nicht die Frage stellen müssen, ob wir, wenn wir etwas tun, dafür auch einen Dank erhalten. Ob das auch gesehen wird. Ich hoffe, dass wir trotzdem tun können, da wo es nicht gesehen wird, weil wir das brauchen. Weil Dinge übersehen werden, die getan werden. Aber gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir die Dinge sehen, die getan werden. Und ich finde, es reicht, wenn wir an dieser Ecke außerhalb der Gemeinde wachsen dürfen und herausgefordert sind. Es ist nicht so, dass wir hier ein geistiges Bootcamp bräuchten, wo man sagen könnte, so und jetzt dankt euch gegenseitig nicht mehr, damit die Leute mal richtig an der Ecke wachsen können. Klingt lustig, aber ich habe manchmal das Gefühl, in manchen Ecken, in Gemeinden, wird nach dem Motto vorgegangen. Du tust es doch für den Herrn, erwarte keinen Dank. Es ist auch schön, wenn es jemand sieht. Und an manchen Ecken muss es auch mal ohne Dank gehen. Das stimmt, glaube ich. Aber hier zeigt sich, dass der Gedanke der Barmherzigkeit nicht an ein Zurückkommen von Dankbarkeit gekoppelt sein sollte. Nicht verurteilen. Verurteilt nicht. Ich weiß nicht, was ihr so den ganzen Tag macht. Aber ich erlebe Dinge und ich beurteile die. So läuft es an ganz vielen Ecken. Und das Gegenteil wäre ja eine Mir-Egal-Haltung. Und die ist ja wohl auch nicht gesund. Und trotzdem weist mich hier Jesus auf eine Nähe hin, die mir manchmal Bauchschmerzen bereitet. Zwischen B und Verurteilen. Ich so denke, das ist immer die Gefahr. Aus der komme ich aber nicht so einfach raus. Sondern das ist eine Spannung, die mir immer erhalten bleibt. Verurteilt nicht. Freisprechen. Nicht bemessen wollen. Das ist ja fast schon aktiv unterlassenes Urteilen. Sowas Ähnliches wie unterlassene Hilfeleistung wahrscheinlich, nur rückwärts. Barmherzigkeit ist ein total aktives Wort. Im Gegensatz zu Mitleid manchmal. Ich kann jemand bemitleiden und er kann mir leid tun, aber daraus folgen vielleicht keine Konsequenzen. Wenn ich gestern die Nachrichten geschaut habe und ich sehe, Kinder leiden, dann geht mir das nahe. Aber wahrscheinlich wird es mich nicht weiter motivieren, als dass ich irgendwo ein paar Euro hinspende, weil ich denke, mehr kann ich da gerade nicht tun. Aber Barmherzigkeit ist ein aktives Wort. Im Gegensatz zu Mitleid ist es immer der nächste aktive Schritt. Es geht gar nicht anders. Ich habe einen riesen Respekt vor dem Pflegepersonal in diesen Tagen, das so viel Leid sieht, so viel mitleidet und so viel mit zerbrochenem Herz weiter funktionieren muss. Wenn es für dieses Leid Schmerzensgeld gäbe, dann würde das Geld, glaube ich, gerade beim richtigen Berufszweig ankommen. Gibt es aber nicht. Und es gibt Frust über das Klatschen. Und den Beifall. Und das, wir sehen euer Leid. Punkt. Und obwohl ich mir sicher bin, dass dieses Klatschen zutiefst ernst gemeint ist. Und obwohl ich das toll finde. Und obwohl ich gern selber mitklatsche. Entspringt es wohl eher aus punktuellem Mitleid. Als aus Barmherzigkeit. Die an der Ecke aktiv wird und mit anpackt. Und ja, ich weiß, das ist schwierig an der Ecke. Barmherzigkeit ist Liebe, die Taten sprechen lässt. Und wenn wir uns das Gleichnis vom barmherzigen Samariter anschauen in Lukas 10, dann drückt er dem Zusammengeschlagenen nicht sein Mitleid aus. Also ich hoffe, dass er es gemacht hat. Und ich vermute, dass er es gemacht hat. Aber Jesus legt nicht den Fokus darauf. Sondern er sieht die Verwundung seines Gegenübers. Und er nimmt die ernst. Und er versucht zu helfen. Merkt ihr, wie dieser Vers seid barmherzig immer schwerer wird? Wie der immer schwerer wird. Und wie ich mir, wenn ich den Kontext bei Lukas immer weiter ziehe, wenn ich mir immer größere Teile von dem anschaue, wie Jesus hier agiert, wie der Anforderungskatalog wächst. Wer verdient denn meine Barmherzigkeit? Wer ist mein Nächster? Und ist mein Übernächster auch noch mein Nächster? Und der dahinter vielleicht auch noch? Und wenn das jeder ist, den mir Gott vor die Füße legt, wen will Gott mir eigentlich noch alles vor die Füße legen? Und was bedeutet das? Ich kümmere mich um ihn, bis das Problem behoben ist. Na danke. Gut, dass die Jahreslosung eine zweite Hälfte hat. Wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich habe gerade die Forderung in der ersten Satzhälfte entdeckt. Das war nicht schwierig. Mach's wie Gott. Mach's wie Jesus. Mach's so, wie der Vater ist. Ja, das ist Jesu Anspruch an uns. Und den formuliert er hier auch. Den bricht er auch nicht runter und sagt, seid ein bisschen barmherzig, weil Gott ist auch barmherzig. Nee, so sollt ihr leben. Danach sollt ihr streben. Und seht ihr den Zuspruch? Als Berufschrist kann man auf dem Auge manchmal blind sein. Wie auch euer Vater barmherzig ist. So, sagt Jesus, so ist Gott. Nicht will er sein, nicht könnte er sein, nicht ist er manchmal. So ist er. Mir gegenüber und dir gegenüber. Barmherzigkeit, falsch verstanden, ist eine fromme Übung. Oder wird zum Almosen geben, wie bei meinem Bettler. Bis es nicht mehr um ein Gefälle geht, sondern um mich und ihn und einen Gott, der uns beide liebt. Und Barmherzigkeit ist die Art von tätlicher Liebe, von ich tue was an dir, die ich dem anderen nur dann zukommen lassen kann, wenn ich ihn durch die Brille sehe, durch die Gott mich sieht. Und manche müssen diesen Satz auch rückwärts hören, das weiß ich. Barmherzigkeit ist die Liebe, die ich mir, die du dir nur dann zukommen lassen kannst, wenn du dich durch die Brille betrachtest, durch die du weißt, dass Gott dich sieht. Erst dann hebt sich Barmherzigkeit vom Gedanken frommer Übung ab. Und erst dann ist sie kein guter Vorsatz mehr fürs kommende Jahr. Ich weiß nicht, wie das bei euch mit guten Vorsätzen fürs kommende Jahr ist. Ich habe da schon einen Haufen von mir vorgenommen. Was macht man mit Vorsätzen? Geschlossen? Nee. Also, ich habe mir schon viel vorgenommen in meinem Leben, ja? Die Liste von Dingen, die ich mir vorgenommen habe, ist wesentlich länger als die Liste von Dingen, wo ich nach 365 Tagen auch angekommen bin, wenn wir ehrlich sind. Deshalb bin ich kein großer Fan von guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Was nicht heißen soll, dass es nicht gut ist, sich was vorzunehmen. Aber ich glaube, wir brauchen nicht einen 2-Wochen-Plan. Wir brauchen eine Basis, die uns durchträgt. Wir müssen die Kosten überschlagen. Und wenn wir nicht die Motivation der Barmherzigkeit in Gottes Barmherzigkeit finden, dann wird daraus nicht mehr als ein Klimmzug für mein Ego. Ja, dann ist die Forderung eine Überforderung. Unerhört. Unerhört, weil Jesus sie zu Recht fordert, aber weil kein Mensch sie erhören kann. Und deshalb brauche ich an der Ecke Gott und seine Barmherzigkeit. Und es gibt so viele Menschen, die werden an der Unbarmherzigkeit christlicher Gemeinschaft irre. Ich glaube jetzt nicht, dass es in besonderem Maß für unsere Gemeinde gilt. Aber ich bin mir sicher, dass es auch für unsere Gemeinde gilt, wie für jede andere auch. Und dass es vermutlich auch schon für die Jünger galt, im Gegensatz zu Jesus. Siehe die Geschichte mit dem, wenn du willst, dass Feuer vom Himmel falle und so weiter. Ich denke, die Jahreslosung wird uns dieses Jahr noch ein bisschen beschäftigen und begleiten, weil es kein Vorsatz ist, den man sich mal in der ersten Woche im Januar irgendwo hinschreibt und dann in der zweiten Woche im Januar wieder vergisst. 3 Dinge, die ich daran wirklich stark finde an dieser Jahreslosung. Erstens, dass diese Jahreslosung über einem Jahr ist, das mit einer ganz schwierigen Phase startet. Guckt euch mal die Lage an und wie schwierig das gerade ist, überhaupt an seinen Nächsten ranzukommen. Ich glaube, wir haben hier riesiges Wachstumspotenzial. Wenn wir Gottes Barmherzigkeit sehen und sie für unser Handeln buchstabieren lernen. Zweitens, dass dieser Vers eine Jahreslosung ist. Weil es gibt mir die Chance, nicht eine Einzelpredigt zu dem Thema zu machen, für einen nachdenklichen Sonntagvormittag. Sondern ich glaube, das könnte ein riesiger Wegweiser werden. Dahin, wohin sich dieses Jahr christliche Gemeinschaft in Deutschland oder weltweit bewegen könnte. Und drittens, dass das Gegenstück zur Barmherzigkeit nicht der Dank des anderen ist, sondern Gottes Barmherzigkeit uns gegenüber. Das ist nie eine Barmherzigkeit damit der andere, sondern eine Barmherzigkeit weil. Und sie ist nicht einforderbar vom anderen. Sie ist nicht einforderbar, außer von Gott. Und deshalb ist es auch ganz gut, dass er uns an der Ecke ermahnt und nicht unser Nächster. Auch wenn es immer mehr wieder passiert, gerade in christlichen Kreisen. Ihr müsstet doch. Ja, ich weiß schon, wir müssten doch. Stimmt. Aber wir brauchen die Barmherzigkeit auch. Und nur über Gottes Barmherzigkeit können wir dahin kommen, dass wir auch barmherziger miteinander umgehen. Und da Taten sprechen lassen, wo uns das möglich ist. Und gleichzeitig nicht die Forderungen maximieren aneinander. Aber du müsstest doch. Sondern die Gnade maximieren, weil wir die zweite Satzhälfte hören. Weil wir wissen, dass Gott dem anderen gegenüber barmherzig ist und mir auch. Und weil wir lernen, mit diesen Augen auf unsere Mitmenschen zu schauen.